Die erste Gestalt der Hoffnung ist die Furcht. Heiner Müller. Feature von Stefan Kanis.
Mir fällt ein, so ein ganz alter Text von Brecht von 1930. Die eine Hälfte der Menschheit lebt einzig vom löchrigen Gedächtnis der anderen Hälfte. Und von heute ab und für eine lange Zeit wird es auf dieser Welt keine Sieger mehr geben, sondern nur noch Besiegte. Und das Traurige und das Quälende ist, dass da eine Maschine angelaufen ist, die selbst von denen, die sie in Gang gesetzt haben, nicht mehr kontrollierbar ist.
Heiner Müller liegt auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof in Berlin begraben. Das Grabmal ist eine eiserne Stele. Mit kantigem Rost überzogen, zeigt sie wie ein Finger der Geschichte in den Himmel. Heiner Müller hat sie als Material seiner Dichtung geschätzt. Die Werkzeuge, mit denen der Mensch Natur bewältigt. Panzer, Kraftwerke, Brücken, allesamt aus Stahl gefertigt. Außer Dienst gestellt, zeigt der Rost an, dass ihre Zeit abgelaufen ist. Aber in Heiner Müllers Geschichtsbild wäre dies ein Irrtum. Verwitternd treten sie ein zweites Leben an. Als Statthalter einer verfehlten Zukunft erzählen sie, dass andere vor uns an Geschichte gearbeitet haben, Geschichte für uns Nachgeborene geschrieben haben, die sich um diese Vorarbeit nicht scheren. Was bleibt, ist Rost. Und der ist, um mit Heiner Müllers Worten zu sprechen, nichts anderes als die Maske des Fortschritts. Mehr als 2 Stunden lang defilieren die Trauergäste am offenen Grab. Was in Politik und Kunst Rang und Namen hat, gibt Heiner Müller das letzte Geleit. Müller stirbt im Dezember 1995 auch als letzter Präsident der Ostberliner Akademie der Künste und Intendant des Berliner Ensembles. Er stirbt im Auftrag der Institutionen, die ihn über Jahrzehnte ausgeschlossen hatten. Ein Paradox, in dem sich Müller treu bleibt. Es ist eine doppelte Beerdigung. Mit Müller stirbt auch die DDR in einem ihrem poetischsten Kritiker endgültig. Im ersten Jahrzehnt des neuen Jahrtausends verblasst dann das Bild des Dramatikers im Katzengold der Dotcom-Blase. Doch seit der Wind aus gestern weht, geht Müller wieder um. Plötzlich steht er verjüngt im Raum, der erratische Dialektiker mit deutlichem Hang zum Bonmot, Visionär einer befreiten Gesellschaft, der Meister des Blankverses nach Brecht, Sphinx eines Kommunismus, der sich als Kriegserklärung wieder die Eitelkeit des Individuums versteht. Alexander Kluge hält im Berliner Ensemble im Januar 1996 die Trauerrede auf Heiner Müller und geht diesem zukünftigen Gewicht nach.
Es gibt den Ausdruck Autor und es gibt den Ausdruck Dichter, also griechisch Poetes, Macher. Das eine bezeichnet denjenigen, der wie ein Freiberufler verantwortlich zeichnet für die Worte, die er veröffentlicht. Und die Bezeichnung Dichter geht ein Stück weiter. Sie geht auf den Produktionsprozess hinaus. Selbst wenn ich alles verliere, was meine Arbeit wert ist, ich habe dies gemacht. Ich habe das gesehen. Und diese zweite Seite, ja, hat er in einer radikalen Weise ausgeschöpft. Es gibt kaum Autoren in Europa, die in dieser Komprimation Wirklichkeiten in den Worten und Sätzen gegeneinander führen, einfangen und quasi eine kristalline Struktur, eine Verdichtung schaffen. Darin ist in seinem Werk, das ja nicht, außer dass es hier vorgelesen wird, ja, ist das ja nicht ein geläufiges Werk. Wer liest schon den ganzen Heiner Müller sorgfältig? Und man kann es und man muss es. Und es ist ein einheitliches Werk. Und dieses radikale und sehr avantgardistische Werk, das uns sehr im 21. Jahrhundert helfen wird, Erfahrungen unseres Jahrhunderts zu rezipieren und zu übertragen, dass dieses Werk beim Tod des Autors dieses Echo auslöst, das muss uns allen zu denken geben. Er hat wirklich nichts getan, um öffentlichkeitsfreundlich oder mit irgendeinem Rabatt hier seine Werke unter die Leute zu bringen. Und gerade zu dem, der sich in dieser Weise fast hermetisch verhält, kommen die Menschen. Und es ist eine starke emotionale Bewegung im ganzen Land, die hier ihm zuarbeitet.
Heiner Müller wird 1929 im sächsischen Eppendorf geboren. Sein Vater, Mitglied der Sozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands, wird vom NS-Regime interniert und ist mehrere Jahre arbeitslos, bevor er in Waren an der Müritz wieder Anstellung findet. 1947 setzt ihn die sowjetische Militäradministration als Bürgermeister in der kleinen Industriestadt Frankenberg bei Chemnitz ein. 1951 flieht der Vater vor der zunehmenden stalinistischen Indoktrinierung nach West-Berlin. Heiner Müller geht zur selben Zeit nach Ost-Berlin. Der Versuch, am Berliner Ensemble unterzukommen, scheitert. Mit verschiedenen journalistischen Brottätigkeiten bestreitet er mehr schlecht als recht die ersten Jahre, bis ihm mit Lohndrücker ein Erfolg gelingt. Das Produktionsstück von ungewöhnlich literarischer Qualität schildert den Konflikt, in dem der Aktivist Hans Garbe steht. Mit seiner eigenen außergewöhnlichen Leistung in der sozialistischen Kollektivgesellschaft markiert er auch gleich für alle anderen das tatsächlich Leistbare als neue Norm. Die 1961 uraufgeführte Bodenreformkomödie »Die Umsiedlerin« beendet dann schon Müllers kurze Karriere. Zu realistisch zeichnet Heiner Müller den neuen Menschen, also den alten Adam, der lustlos die rote Fahne schwenkt oder im Falle des Säufers und Philosophen Vondrak bestürzt die ausgetrunkene Bierflasche. Auch er soll ein Neubauer werden.
Der rote Flint will mich zum Bauern machen. Erst kriegst du Umsiedlerkredit, eine Bauernstelle, einen Posten. Dann wirst du zugeschnitten, was nicht in den Topf passt, ab. Und wenn's der Kopf war. Zum Beispiel, wenn du ein Bier zu viel trinkst. Oder 20. Oder du willst eine Fabrik aufmachen, eine Brauerei zum Beispiel. Gleich kommen sie mit Ich bin Bergmann, wärst mehr oder Bau auf, bau auf. Wenn du verhungern willst, fällt die Fürsorge über dich her. Diktatur.
Mehr noch als die Gründung des Arbeiterstaates wird der Mauerbau im Jahre 1961 für Müller die zentrale Doppelerfahrung von Aufbruch und Einengung. In seinem Stück Der Bau, ein Feuerwerk shakespearscher Bildkraft, wächst die sozialistische Großbaustelle zur Metapher für die Zukunftsmaschine, in die sich die Zeitgenossen einspannen, zwischen leerem Magen und der Arbeit für die Enkel.
Wir bauen die Chemie für morgen. Aber wir leben auch nicht vom Gestank allein. Ein Auto und ein Fahrrad in ein Flugzeug umbauen während der Fahrt, das ungefähr ist unsere Aufgabe,
klagt Oberbauleiter Belfert. Und der Brigadier Barka wandelt sich im Kampf mit sich selbst vom anarchistischen Hau drauf, die Welt ist ein Boxring und die Faust hat recht, zum Vorbild wider Willen. Zum Schluss zieht er Bilanz.
Siehst du die Städte, die wir morgen bauen? Ein Lichtermeer zwischen Wolken in der Schwebe, scheinen sie aus der Zukunft hinterm Schnee im Negativ durch meine Augendeckel. Die nach uns wohnen drin und die nach denen gehen ohne Schritt durch Türen, jetzt noch Wald, sitzen ohne Gewicht auf laubigen Stühlen am grünen Tisch und reden ohne Stimme. Kein anderer wollt ich sein als ich und ich. Seit ich das Ich kenn zwischen mir und mir. Mein Lebenslauf ist Brückenbau. Ich bin der Ponton zwischen Eiszeit und Kommune.
Doch schon im Bau zeichnen sich bereits die Bruchlinien ab, die Heiner Müller im folgenden Jahrzehnt zum zentralen Punkt des Interesses werden. Die Utopie einer Gesellschaft, die durch Arbeit aller für alle frei wird, verlangt vom Einzelnen mehr, als er vermag. Barka, der Mann, dessen Leben eine Brücke für andere sein soll, ist schon an seine Arbeit gefesselt, ununterscheidbar.
Die VEBs, die du gebaut hast, jagen dich von Bau zu Bau über den Globus. Du hast angefangen, du musst weitermachen. Beton will Beton. Du bist der Bagger, du bist der Baugrund. Noch den Strom ziehen sie aus dir, mit dem die Turbinen das Land unterhalten. Wenn du dir ein Hemd kaufst, wer kauft wen? Du kannst kein Brot essen, es kostet dein Fleisch. Du musst die Kiefer bewegen dazu.
Der Mauerbau trifft den Brigadier Barka schwer. Hätte ich gewusst, dass ich mein eigenes Gefängnis baue, hier jede Wand hätte ich mit Dynamit geladen, sagt er. Aber er kann es verwinden, wenn er auch viel Bier brauchen wird, diesmal eine Elbe voll. Dass die Arbeit am besseren Morgen sich nun, nachdem der antifaschistische Schutzwall die Saboteure fernhält, lohne, diese Einsicht kommt der Theaterfigur durch ihren Autor, Heiner Müller. Auch er will an die Richtigkeit der Entscheidung geglaubt haben. Anfang der 90er Jahre erinnert Müller seine Haltung zum Mauerbau.
Wir fanden das ganz toll, weil unsere schöne Idee war, jetzt haben wir die Mauer, also der Prozess der Ausblutung der DDR ist gestoppt. Und jetzt können wir endlich in dieser Laubenpieper-Kolonie offen über alles reden, was uns nicht gefällt. Und zur gleichen Zeit, das habe ich Jahre später von Stefan Hermlin gehört, hat Otto Gottsche, der Sekretär von Ulbricht, zu Hermlin gesagt, jetzt haben wir die Mauer und daran werden wir jeden zerquetschen, der gegen uns ist. Und wir in unserer Naivität dachten, das ist notwendig, das ist richtig und jetzt kann man endlich hier aufräumen und das realisieren, was wir uns vorgestellt hatten.
In den 70er Jahren registriert Heiner Müller, wie der ideologische Apparat immer umfassender nach den Menschen greift. Die Verlusterfahrung, die sich der Brigadier Barker als Rädchen im sozialistischen Bau eingestehen muss, gewinnt an Schärfe. Individualität, die ihren Namen verdient, kann erst geduldet werden, wenn Milch und Honig voraussetzungslos für alle fließen. Müllers Ausschluss aus dem Schriftstellerverband 1961, die Beschneidung der Diskussionsräume in der Nachfolge des 11. Plenums der SED, lassen Müller kaum einen anderen thematischen Ort als die Gewaltgeschichte der Roten Revolutionen. Das im real existierenden Sozialismus geschätzte Denkaxiom von Friedrich Engels, Freiheit ist die Einsicht in die Notwendigkeit, zeigt in der politischen Praxis sein eisernes Gesicht im Umkehrschluss. Wer sich mit der Einsicht in die verordnete Notwendigkeit schwer tat, der erfuhr seine Unfreiheit nur allzu deutlich. Heiner Müller findet in diesem Konflikt sein künstlerisches Lebensthema.
Ich zitiere mal jetzt was ganz Schönes, einen Satz von Bloch, den ich immer sehr einleuchtend fand, aus der Zeit, als er noch hier war. Die moralische Überlegenheit des Kommunismus beruht daran, dass er für den Einzelnen keine Antwort hat. Das finde ich einen sehr guten Satz. Es geht ja nicht um den Einzelnen. Ne? Und nur dadurch, dass es nicht um ihn geht, geht es dann wieder um ihn. Ne? Man kann ihm nur helfen, wenn...
Aus diesem Spannungsfeld entwickelt Heiner Müller seine Poetik des Sezierens. Sie schaut auf den Konflikt zwischen Individuum und Gruppe, den jede emanzipatorische Massenbewegung aushalten muss. Müllers dichterische Lust entzündet sich an diesem Widerspruch. Anders als etwa Volker Braun hält er ihn als tragischen permanent offen. Er bleibt bis auf wenige Ausnahmen in seinem Werk ohne Ansatz einer Vermittlung. Höhepunkt dieser Wundarbeit wird das 1970 entstandene schwarze Lehrstück Mauser, von dem Müller sagte, es sei der einzige Text, zu dem es in der DDR ein schriftlich fixiertes Aufführungsverbot gegeben habe. Mauser radikalisiert Brechts Lehrstück Die Maßnahme. Ein Genosse beauftragt in Sowjetrussland, den Tod auszuteilen an die Feinde der Revolution, kann dem Druck des täglichen Tötens nicht mehr standhalten. Er fragt nach dem Sinn des politischen Mordens. Damit macht er sich selbst zum Feind der Revolution, der aufhören muss. Sein letzter Dienst an der Revolution ist die Zustimmung zu seinem eigenen Tod. Das Drama entwickelt sich als Wechselrede zwischen dem zweifelnden Genossen und dem Revolutionschor. Genosse?
Ich will es wissen, jetzt und hier. Ich frage an diesem Morgen in der Stadt Witebsk mit blutigen Stiefeln auf meinem letzten Weg, mit meinem letzten Atem, jetzt und hier, frage ich die Revolution nach dem Menschen.
Chor.
Du fragst zu früh. Wir können dir nicht helfen. Und deine Frage hilft der Revolution nicht. Wisse, das tägliche Brot der Revolution in der Stadt Witebsk wie in anderen Städten ist der Tod ihrer Feinde. Wisse, das Gras noch müssen wir ausreißen, damit es grün bleibt. Nicht Menschen zu töten ist dein Auftrag, sondern Feinde. Nämlich der Mensch ist unbekannt. Wir wissen, dass das Töten eine Arbeit ist, aber der Mensch ist mehr als seine Arbeit. Nicht eh die Revolution gesiegt hat, endgültig, in der Stadt Witebsk wie in anderen Städten, werden wir wissen, was das ist, ein Mensch.
Diese Textmaschine der permanenten Revolution schien zu Heiner Müllers Tod vor 20 Jahren kaum mehr als ein präziser Scherenschnitt der ausgebluteten kommunistischen Utopien des vergangenen Jahrhunderts. Mit dem Auftritt des Islamischen Staates allerdings wird die kalte Frage des Revolutionschors, was ist das, ein Mensch, plötzlich ins 21. Jahrhundert katapultiert. Wo der Mensch keine Fehler macht, sondern selbst der Fehler ist, verschwistern sich Revolution und Religion im Fundamentalismus. Aus heutiger Sicht ist es fast schwarze Prophetie, wie Müller 1991 den Zusammenbruch des Ostblocks mit dem Anschwellen des Nord-Süd-Konflikts zusammendenkt, wie er die unbeglichenen Rechnungen der Kolonialzeit auf den Schuldenzettel des kulturellen Imperialismus setzt.
Der wesentliche Aspekt an dem Prozess der Vereinigung ist ja, dass aus dem Ost-West-Verhältnis oder Konflikt jetzt schon in Deutschland ein Nord-Süd-Konflikt geworden ist. Also der Osten ist der Süden jetzt, der Westen ist der Norden. Also die zweite Welt verschwindet und die erste ist unmittelbar mit der dritten konfrontiert. Und ich war jetzt gerade in Marseille und da war eine große Aufregung, überhaupt jetzt in Frankreich, Demonstrationen, Proteste. Weil der Giscard d'Estaing einen Text veröffentlicht hat, Immigration oder Invasion. Und sein Programm ist, Franzose ist man durch das Blut und nicht durch Geburt. Weil es werden jetzt viel mehr Nordafrikaner in Frankreich geboren als Franzosen. Und dann fällt ihnen plötzlich wieder das Blut ein. Das ist ein Ausdruck der Verzweiflung gegenüber diesem unlösbaren Problem. Und solange es den eisernen Vorhang gab oder die Mauer, gab es eine Möglichkeit, dieses Problem zu verdrängen oder die Beschleunigung zu bremsen. Jetzt kommt die totale Beschleunigung, aber für die ganze Welt. Und jetzt weiß man nicht, wie man damit fertig wird.
Diese Beschleunigung hat Heiner Müller den Schreibimpuls gekostet, sofern man die Dramatik als sein eigentliches Arbeitsfeld versteht. Müller sah sich nach dem Zusammenbruch des Ostblocks dem heraufziehenden Zeitalter der Idiotie ausgesetzt, in dem aus Ideen umstandslos Märkte werden, gestrandet im Terror der Ökonomie, die in Tierlauten kommuniziert. Wer wollte das aufschreiben? Theater aber sei Dialog mit den Toten. Wo keine Vergangenheit gelebt wird und Zukunft nur noch als Aktienprognose lebt, hat Theater keinen Ort. Der Aufbruch Afrikas und Asiens nach Europa ist das schwarze Spiegelbild, die 13. Fee. Auch ihre Wirkung ist im Drama noch nicht zu fassen. In dieser Wüste des Dramas erfindet sich Müller nach dem Mauerfall neu. Und wie die Schlange, die sich in der neuen Haut doch gleich bleibt, versetzt er seine paradoxe Dramatik in den Streitraum des öffentlichen Diskurses. Dem Gespräch war Müller schon in den vorangegangenen Jahrzehnten nie ausgewichen. Ende der 80er Jahre beginnt er, diese Spielart der Produktion von Unordnung erheblich zu intensivieren. Mehr als 25 Interviews strahlt allein sein langjähriger Weggefährte Alexander Kluge in seinem Kulturmagazin 10 vor 11 auf RTL aus. Den Dialog führt er auch 20 Jahre nach Müllers Tod weiter. Er imaginiert die Verwerfungen, die Müller ausgehend von seinem Denken in Konflikten im aktuellen politischen Feld aufreißen würde.
Ich muss gar nicht imaginieren. Der Heiner Müller, 20 Jahre tot, steht vor mir und ich kann mit ihm sprechen. Nachts spreche ich mit ihm. Und ich bin ganz überzeugt, dass er sehr konkret eingehen würde. Er würde sagen, ohne diesen Stachel in uns, ohne dass man Leiden auch vergegenwärtigt, sind wir nicht angetrieben. In einem Schlaraffenland würden wir passiv. Und da sieht man, dass meinetwegen das Lokal Bataclan, wo das Massaker jetzt stattfindet, am 13. November 2015, das ist genannt nach einer leichtsinnigen Operette von Offenbach, die heißt Bataclan. Und die ist zeitgleich mit dem Einmarsch der Franzosen in Aleppo und Damaskus. Das würde er hervorholen und uns vor die Nase halten im Theater. Es ist kein Abgrund zu tief, sagt Müller. Ja? Uns darf kein Abgrund erschrecken. Auf dem Theater wenigstens müssen wir mit den Abgründen umgehen und dürfen sie auf gar keinen Fall verdrängen. Und er würde eben sagen, dieses Bataclan muss man auflösen. Das sind alles prophetische Zeichen. Und die muss man lesen lernen. Wir sind noch Analphabeten, würde Müller sagen, was das 19. Jahrhundert betrifft. Und haben deswegen den Ersten und Zweiten Weltkrieg gar nicht verhindern können. Und jetzt gehen wir auf das 21. Jahrhundert zu und nichts ist erledigt. Alle Minengelände sind noch da. Und jetzt müssen wir rüsten. Und das Theater ist darin richtig ein, nicht moralischer, aber ein sinnlicher, ein bewusstseinsmäßiger Rüstungsbetrieb. Wir müssen im Grunde das Alphabet unserer Zeit erst noch lernen. So würde Müller das erläutern.
Heiner Müller ist heute auf pragmatische Weise zugänglich. Man kann ihn nicht nur in etlichen Buchausgaben nachlesen, sondern auch hören und sehen. Kluges Fernsehinterviews stehen auf einer Internetseite für jedermann bereit. Einen noch größeren Resonanzraum eröffnet die Audioedition Müller MP3. Sie umfasst insgesamt 36 Stunden Originalton Heiner Müller. Gedichte, Interviews, Reden, Ausschnitte aus Prosatexten und Stücken. 2011 im Alexander Verlag publiziert. Christine Schulz, Jahrgang 1975, Leiterin des Heiner-Müller-Archivs an der Humboldt-Universität Berlin, hat dieses Müller-Audiorama in akribischer Kleinarbeit zusammengetragen und es vor allem vorbildlich kommentiert.
Unser Anspruch war, das eben doch mit einem Buch, mit einer Publikation zu verbinden, dass man einfach Material hat, dass man eben in gewisser Weise auch als Kopierschutz, dass man eben dann nicht nur einfach den O-Ton haben will, sondern einfach das gesamte Material haben will und da dann eben wirklich durchs Archiv zu gehen, jedes Interview, jeden Schnipsel, den man ausgegraben hat, nochmal zu beschreiben, dass man schon eine Ahnung bekommt, worum es da geht, was Hintergrundinformationen sind, was Fotos sind aus der Zeit. Also ich habe sozusagen nicht nur die Tonarchive durchgegrast, sondern eben auch die anderen Materialien einbezogen und das ist, glaube ich, so das Besondere dann gewesen und natürlich der Umfang, dass man dann einfach doch bei 36 Stunden, also anderthalb Tagen Heiner Müller gelandet ist.
Christine Schulz hat überdies einen weiteren Sektor der Müller-Textlandschaft begehbar gemacht. 2014 erschien die Neuausgabe der sämtlichen Gedichte bei Suhrkamp, ebenfalls umfangreich kommentiert. Müllers Lyrik stand und steht im Schatten von Drama und Interview. Die zu Müllers Lebzeiten erschienenen Editionen haben diesen Weg vorgezeichnet. Die von ihm zusammengestellten Bände beim Westberliner Rotbuch Verlag nahmen Lyrik nur ganz am Rande auf. Dabei hat Müller immer auch Gedichte geschrieben. Im letzten Lebensjahrzehnt allerdings widmet er diesem Genre deutlich mehr Aufmerksamkeit. Christine Schulz.
Lyrik selber bei Müller wird ja dann in den 90er Jahren relevant, auch mit doch ein Bekenntnis zu diesem sehr subjektiven Genre. Also, dass er sagt, in der Nacht im Hotel ist meine Bühne nicht mehr aufgeschlagen, kein Vers kommt mehr, also das Drama findet nicht mehr statt. Ich brauche aber die Lyrik als poetischen Gegenstand, meine Scham braucht mein Gedicht. Also, das heißt, an der Stelle gibt es eine Blöße, die sich in dieser Form, dieser Kürze der Form, auch in der Reibung jetzt mit diesem Drama nichts mehr ausrichten zu können angesichts dieser Welt und angesichts der Bankiersgeschäfte am Nachbartisch, die man hören muss und die nun tatsächlich nicht tragödientauglich sind. Also angesichts dessen ist eine andere Situation da und er trifft eben wieder auf diese Form der Lyrik und da begegnet ihm eben auch Brecht wieder. Eben, ich sag mal, mit diesen auch letzten Endes unversöhnten Gedichten. Und die Auseinandersetzung, die dann stattfindet in den 90er Jahren, ist eben wirklich dann auch mit dem eigenen Ende, mit dem Schweigen, das der Protagonist meiner Zukunft ist, mit der Krankheit, mit dem Hinterlassen seiner Tochter, mit den Tönen der Nähe zu Tochter und Frau. Also das sind ganz andere Themen, die natürlich sehr lyrikspezifisch sind, die da auftauchen auch.
Nach einer Operation an der Speiseröhre im Jahr 1994 besucht Alexander Kluge Heiner Müller im Krankenhaus und nimmt folgendes Gedicht auf. Müllers Stimmbänder sind noch beeinträchtigt.
Im Spiegel mein zerschnittener Körper. In der Mitte geteilt von der Operation, die mein Leben gerettet hat. Wozu? Für ein Kind, eine Frau, ein Spätwerk. Leben lernen mit der halben Maschine. Atmen. Essen, verboten die Frage wozu, die zu leicht von den Lippen geht. Der Tod ist das Einfache, sterben kann ein Idiot.
Leuchten prangten rings um Apfelblüten, still vom Fluss zog Nebelnacht durchs Land.
1977 schreibt Heiner Müller in seinem Text Verabschiedung des Lehrstücks? Die Geschichte hat den Prozess auf die Straße vertagt. Auch die gelernten Chöre singen nicht mehr. Der Humanismus kommt nur noch als Terrorismus vor. Der Molotow-Cocktail ist das letzte bürgerliche Bildungserlebnis. Was bleibt? Einsame Texte, die auf Geschichte warten. Eine auf Kommunikation setzende Selbstverständigung der Gesellschaft, bei der Dramatik reflektierend mitwirkt, war in West wie Ost erloschen. Die RAF in der BRD und die Ausbürgerung Biermanns in der DDR entsprechen sich als Wegmarken von komplementärer Bedeutung. Knapp 4 Jahrzehnte sind seit Müllers Absage an das Lehrstück vergangen. Die gelernten Chöre werden von niemandem vermisst wohl nicht zurückkehren. Doch der Mensch als Gattungswesen, das von Vergangenheit und für die Zukunft lebt, tritt wieder auf die politische Bühne. Heiner Müllers Texte sind für solche Zeiten gemacht.
Ich gehe davon aus, dass Müllers Texte auf Geschichte warten können und es ihnen auch gut tut, wenn sie eine Weile ruhen. Das liegt im Übrigen ja nicht nur an den Texten selbst, dass sie ruhen. Dass der Bau von Heiner Müller im Westen nie gespielt wurde oder einmal ganz spät, liegt eben nicht an der Zensur, sondern an einer anderen, nämlich der Unfähigkeit, eine Struktur in den Texten zu entdecken, die vielleicht nicht nur Selbstmitgliedschaft in einer LPG oder in einer Baubrigade erfordert. Grünbein hat prognostiziert, dass irgendwann Heiner Müllers frühe Texte sozusagen entkleidet vom ideologischen Müll Strukturen eröffnen könnten, die angesichts eines globalen Kapitalismus völlig neue Zugriffsmöglichkeiten auf alternative Denkbilder von Gesellschaft ermöglichten.
Frank Hörnig, emeritierter Professor für neuere deutsche Literatur der Humboldt-Universität, Herausgeber und Weggefährte Heiner Müllers in der DDR.
Für mich ist das jetzt ein Zwischenspiel. Ich könnte sofort ein halbes Dutzend Texte nennen, die ich jedem Theater heute empfehlen würde, zu inszenieren. Aber Müller ist besetzt und auch vielleicht als Vorgabe erschöpft in einem bestimmten Maße für Leute, die irgendwo ihn fast epigonal nur geliebt haben. Immer wieder guckten, wann der nächste Satz kommt. Anlässlich des Todestages und des Todes von Heiner hat Alexander Kluge eine bedeutende Trauerrede gehalten. Und er hat uns damals, die da saßen, aufgefordert, nun selber zu denken. Also in gewisser Hinsicht doch erwachsen zu werden. Also da ist keiner mehr da, der uns irgendwo wieder was zum Rätseln aufgibt. Einer der ganz späten Texte von Müller ist also ein Traumtext. Ein Vater ist ins Wasser gefallen und will nicht, dass sein Kind, das Vertrauen hat zu ihm kommt, weil sie kommt nicht mehr aus dem tiefen Wasser. Der Steg ist so hoch. Geh weg von mir, der dir nicht mehr helfen kann. Also mach alleine einen Weg und versuche, Texte neu zu entdecken. Das wäre für mich eine Vorstellung von Auf Geschichte warten.
Ich lese aus den Kinderliedern von Brecht. Ein Mailied 1950. Mailied. Am 1. Mai gehen Vater und Mutter in einer Reihe, kämpfen für ein besseres Leben. Frohn und Armut darf's nicht geben. Da sind wir auch dabei. Grün sind die Zweige, die Fahne ist rot. Nur der Feige duldet Not. Es ist Monat Mai, im Acker die Helmchen stehen Reihe an Reihe. Das wird reiche Ernte geben. Lasst uns kämpfen, lasst uns streben, dass es die unsere sei. Grün sind die Fluren, die Fahne ist rot, unser die Arbeit, unser das Brot. Das klingt heute wie ein Märchen, aber was spricht gegen Märchen? Man kann darüber lachen jetzt, weil es so jenseits aller Realität oder Realisierungsmöglichkeit ist. Aber wichtig sind die Träume, glaube ich, die es gegeben hat. Die sind nicht weg, nur weil sie nicht erfüllbar sind. Die werden immer wieder da sein. Und ich glaube, jede Generation wird es wieder versuchen. Oder jede zweite.
oder jede dritte.
Die erste Gestalt der Hoffnung ist die Furcht. Heiner Müller. Feature von Stefan Kanis. Redaktion Katrin Wenzel. Es sprachen Franka Anne-Karl und Torben Kessler. Ton Holger König und Holger Klimchen. Schnitt Christian Grund. Regie Stefan Kanis. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2016.